Der Goldpreis, der ist schon länger im Höhenflug, musste aber auch etwas einbüßen zuletzt, als es an der Börse wegen Trump zu den Zickzackkursen kam. Ist Gold jetzt also ein Krisengewinner oder eben doch nicht? Und was sind eigentlich die Hintergründe im Goldmarkt? Und lohnt es sich überhaupt noch einzusteigen als Anleger und Anlegerin? Und worauf müssen wir eigentlich achten, wenn wir in ETFs, in Barren oder in Goldmünzen investieren wollen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Chefredaktor von Cash.ch, mit Daniel Hügli. Mein Name ist Tim Höfinghoff und der Handelszeitung Insights. Hallo Daniel.
Hallo Tim.
Du, die Goldanleger, die haben ja ziemlich gut lachen. Wer in Aktien investiert, der musste, wir nehmen jetzt hier heute Mitte April auf, in den letzten Tagen und Wochen einige ängstliche Zeiten durchleben. Aber beim Gold, da läuft es ja schon länger recht gut, oder? Die haben gut lachen, die Goldanleger.
Ja, also wenn man den Goldpreis, die Goldpreisentwicklung anschaut in den letzten, Jahren, dann war man mit Gold gut unterwegs, obwohl natürlich, da kommen wir später sicher noch drauf, sehr viele Leute gesagt oder immer noch sagen, Gold, das ist eigentlich kein Anlageobjekt.
Ist kein Anlageobjekt, gut. Aber du hast es erwähnt, es lief schon gut. Ich habe es nochmal nachgeguckt in der Vorbereitung für den Podcast, weil auswendig weiß ich das natürlich nicht. Ein Jahr zurückgeschaut, ungefähr 25-30% im Plus der Goldpreis, also in Dollar gerechnet, 5 Jahre 80% und mehr. Und wenn wir nach hinten schauen, gerade auf dem Chart nochmal nachgeschaut, im Bloomberg Terminal, so ab Herbst 23 geht es eigentlich nur nach oben und läuft recht gut dann für den Goldpreis. Was mich überrascht hat, ist jetzt in den jüngsten Turbulenzen an den Märkten, wo die Aktienkurse auch so stark gefallen sind, da ist dann auch Gold gefallen. Eigentlich habe ich immer gedacht, Gold ist so eine Sicherheitswährung, das kauft man und freut sich dann, wenn es mit den Aktienkursen nach unten geht, weil Gold dann steigt, aber Gold ist dann auch gefallen. Wie erklärt sich das?
Das sieht man bei solchen Marktturbulenzen, die wir alle paar Jahre sehen, das sieht man recht häufig, dass Gold dann auch sinkt. Das habe ich jetzt zum Beispiel ganz genau beobachtet. Am Donnerstag fing es an mit diesen Turbulenzen, mit diesem Börsenabsturz. Gold hielt sich einen Tag noch gut, hielt sich 2 Tage gut, aber am dritten Tag fing es dann auch an zu fallen, oder? Und das ist dann ganz typisch, dann schmeißt man alles auf den Markt.
Oder die ganzen Anleger, die mussten dann ihre Löcher stopfen und haben dann gesagt, jetzt habe ich mit Gold so viel verdient, jetzt muss ich das nehmen und muss meine Löcher woanders stopfen, oder? Das kann wahrscheinlich auch so
ja,
sein.
Ja, also ganz normale Panikverkäufe, oder? Also ich will jetzt mich von allem trennen, dass das, was gut gelaufen ist auch und so weiter. Also das, ich würde auch dem nicht allzu großen Stellenwert beimessen.
Ja, aber grundsätzlich sehen wir schon großes Interesse an Gold. Was treibt denn diesen Höhenflug ganz allgemein? Ich habe es erwähnt, das ist ja so ein klassisches Kriseninvestment und es gibt Goldbugs, die schon seit Jahrzehnten immer mehr Gold anhäufen und wahrscheinlich auch in letzter Zeit jüngere oder neuere Käufer, die sagen, das läuft gut, da investiere ich auch. Und es gibt Leute, die sagen, nee, mit Gold will ich überhaupt nichts zu tun haben, das bringt nichts. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was die Nachteile auch sind. Aber was treibt diesen Höhenflug so stark?
Ja, du hast es ein bisschen angetönt. Einerseits ist Gold so, das ist ein bisschen ein Mythos und ja, es gibt viele Verschwörungstheorien auch und gibt auch einen Spruch, you either love or hate it, oder? Aber die Preisentwicklung spielt natürlich ganz klar für diese Anlageklasse, oder? Einerseits Gold, Inflationszeiten immer gefragt. Ob das stimmt oder nicht, bin ich jetzt nicht ganz so sicher, dass es auch Phasen geben, wo es Inflation gab, als Gold nicht nachgefragt war. Aber andererseits, man muss die Lage in der letzten, auch die geopolitische Lage in den letzten Jahren anschauen. Und dort suchen die Leute nach Sicherheit. Und das Sicherheit, Gold bietet Sicherheit, oder? Das kann man nicht wegdiskutieren. Das hat so einen Mythos. Und Gold, mit Gold sichert man ja auch sein Portfolio, sein Anlageportfolio normalerweise ab. Und es ist ja kein Zufall, dass man, zumindest früher war das der Fall, den Neugeborenen, den Kindern, der Götti oder die Gotte gab man ein Goldfrenel als Geschenk, also den Kindern.
Wird auch
oder
immer mehr wert, habe ich auch zu Hause
ja,
liegen.
Ja,
sowas,
also genau. Früher war das mal 100 Franken oder noch weniger und jetzt ist es mehrfaches, oder? Also es ist mittlerweile schon, also ein ziemlich großes Geschenk. Aber das zeigt, was ich sagen will, das zeigt, man gibt den Kindern etwas auf den Weg, das sie vielleicht auch halten sollen oder ein Stück Sicherheit.
Am liebsten einen Barren.
Ja, also so hoch wollen wir nicht eingehen.
Aber es hat ja auch Nachteile. Also wir reden von einer Krisenwährung. Die Leute, die sich über Gold lustig machen, sagen mal, ja, essen kann man es ja nicht. Damit kannst du dann auch nicht viel erreichen mit deinem Barren dann in deiner Krise, in deinem Bunker. Aber es gibt keine Dividende, um es mal ernsthaft zu sagen. Und ja, man hofft darauf, dass der Preis steigt. Das ist doch letztlich nicht der einzige Vorteil, den man hat, oder?
Das ist so, ja. Also es gibt keine Dividende, wie bei den Aktien. Also eine jährliche Ausschüttung vom Gewinn eines Unternehmens, das gibt es nicht. Es gibt auch keine Zinsen, oder? Es ist also quasi eine reine Hoffnung, dass der Wert da über die Jahre steigt. Das ist die wesentliche Begründung.
Und dennoch, also es gibt natürlich auch Schmuck und andere Sachen, wo man investieren kann in Münzen. Aber die großen Käufer in den letzten Monaten, neben den normalen Anlegern oder die in ETFs investieren, sind natürlich die Notenbanken. Und die haben natürlich kräftig Gold gebunkert und gekauft. Warum? Warum sich aus denselben Gründen abzusichern?
Da spielen geo- und handelspolitische Entwicklungen eine wesentliche Rolle. Also die Zentralbank, und das ist erwiesen, die Zentralbank, die am meisten Gold gekauft hat, war die Zentralbank Chinas. Das erklärt sich damit, dass China relativ hohe Dollarbestände immer gehabt hat in Form von Liquidität, aber auch vor allem in Form von US-Staatsanleihen, in denen natürlich in Dollar denominiert sind. Und wieso haben die Chinesen das verkauft im großen Stil? Die haben das, man hat das aufgezeichnet, das ist verbürgt, 2018, und das fiel natürlich in die erste Zeit von Donald Trump als Präsident, 2018 haben die Chinesen angefangen, diese Bestände an US-Staatsanleihen kontinuierlich zu verkaufen. Und es ist kein Zufall, dass in dieser Zeit der Handelskonflikt zwischen den USA und China losgegangen ist. Das heißt, die Chinesen wollen sich vom Risikodollar trennen und kaufen dafür Gold.
Ah, okay, gut. Und die anderen Notenbanken wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also die sind natürlich nicht oder noch nicht so betroffen von diesen Handelskonflikten. Aber wer auch massiv Gold gekauft hat über die Jahre hinweg, war Indien. Aber die größten Goldbestandeshalter in der heutigen Zeit sind nach wie vor die USA, also die Notenbank der Vereinigten Staaten, die Federal Reserve, die hat nach wie vor über 8000 Tonnen Gold gebunkert. Auf dem zweiten Platz, das ist vielleicht etwas überraschend, Deutschland mit über 3000 Tonnen. Dann kommt Italien. Auf dem vierten Platz kommt dann China schon. Und die Schweiz ist dann auf Nummer 6, glaube ich, mit etwa rund 1000 Tonnen Gold.
Wenn ich jetzt so höre, so 1000 Tonnen hier, 6000 Tonnen da, ist das jetzt viel, ist das wenig? Also über wie viel Gold
reden wir denn? Ja, man kann sich das ausrechnen, wie viel das ist in Franken oder Dollar.
Nein, so von der Menge meine ich jetzt, nicht vom Wert. Also wird schon mehr Wert werden.
Es wurden bis jetzt, das sagen verschiedene Studien, 200.000 Tonnen Gold abgebaut auf der Welt. Und wenn man dann sieht, dass allein rund ein Viertel die Zentralbanken davon haben, das ist natürlich schon massiv viel, oder? Und man schätzt, dass vielleicht noch etwa 40.000 bis 50.000 Tonnen gefördert werden können weltweit. Und das hat dann irgendwann ein Ende, oder? Und wenn das so weitergeht.
Darauf hoffen die ganzen Goldbugs, dass nichts mehr gefunden wird. Und dann wird es richtig noch mehr wert.
Eine begrenzt, also es wird dann begrenzt, ist jetzt schon irgendwie begrenzt, und dann ist es wirklich Schluss, oder? Dann kann es nichts mehr. Aber wer weiß, vielleicht wissen wir gar nicht, wo noch Gold
liegt. Finden wir noch eine Goldader irgendwo. Wo kommt es denn her? Also wenn man sich so die Förderländer anschaut, dann sind es immer so die größten, so China, Russland, Australien. Oder
Das ist so, ja. China, Russland, Australien, Südafrika vor allem. Da gibt es die größte Goldader. Man hat ja immer so ein bisschen die südamerikanischen Länder vor Augen. Peru, Bolivien, aber die sind mengenmäßig gar nicht die größten Goldförderer der Welt.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Wollen jetzt keine Geschichtsstunde machen zum Thema Gold, auch nicht in der Theorie uns lange jetzt wälzen. Aber ich habe in der Uni mal gelernt, es gab mal einen Goldstandard und dann war irgendwie alles anders. Und erklär das mal kurz, warum das wichtig ist heutzutage auch noch.
Ja, der Goldstandard, also das sogenannte Bretton Woods Abkommen, Das wurde 1944 eingeführt und dauerte bis 1971. Der Grund war, dass man in der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, man wollte Stabilität. Wieso Stabilität? Man hat eine Feinunze Gold an 35 US-Dollar angebunden. Und also die USA verpflichtete sich eigentlich, einen Dollar auch im Wert von Gold zu halten, die gleiche Menge, oder?
So hinterlegt sozusagen.
Genau, es war so hinterlegt. Und die wichtigsten Währungen der Welt, also auch die Schweizer Franken, waren ihrerseits an den Dollar gebunden. Also das System von freien Wechselkursen, wie wir es heute kennen, das existierte quasi 40, 50 Jahre lang nicht, oder? Mhm. Erst seit Anfang der 70er Jahre ist das so. Und das Bretton Woods-Abkommen wurde dann 1973 endgültig danach begraben. Und seither existiert dieser Goldstandard nicht mehr, wo der US-Dollar an Gold gebunden ist.
Aber das hat der Preisentwicklung des Goldes ja nicht geschadet in den letzten Jahren.
Also in der ersten Zeit ging der Preis des Goldes ungefähr von 35 Dollar pro Feinunze. Man muss sich das mal vorstellen. Heute, 1970.
Was reden wir jetzt? Was hast du geschaut heute beim Bloomberg-Terminal bei 3.100?
Ja, sind wir 3.100.
Ja.
Ja, also sind dann andere Dimensionen.
Ja, genau.
Dieser Preis ging dann bis 1980 auf 800 Dollar pro Feinunze hoch und dann 20 Jahre lang fallender Dollar, Goldkurs, Entschuldigung. Mhm. Und ja, da muss man dann schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, Gold steigt immer, oder? Es gab eine Phase von eben 1980 bis ins Jahr 2000, da sind wir von 800 auf 300 Dollar runtergegangen.
Hättest du lieber Apple-Aktien gekauft oder Nestle-Aktien oder was anderes, hat irgendwie so einen Goldbarren investiert, genau. Aber was mich interessiert, ist die Rolle der Schweiz. Also du hast schon erwähnt, dass wir natürlich auch hier im Lande wichtige Goldreserven halten, aber was ist eigentlich die Rolle der Schweiz in diesem internationalen Goldsystem?
Die ist eine ganz wichtige, also man muss zuerst wissen, dass es in der Schweiz eigentlich keine großen Goldvorkommen mehr gibt. Also klar,
wir kaufen es und leiten es weiter, oder? Das ist unsere Rolle.
Ja, also wir haben schon noch da in Region Diesentis oder im Napfgebiet kann man da schon mit dem Sieb im
kleine Nuggets wahrscheinlich
im Bergbach irgendwie darauf hoffen, dass man einen kleinen Nugget findet, nach weiß ich wie viel Zeit. Nein, die Rolle der Schweiz ist die der Raffinerien. Also 70% des weltweiten Goldes, das geschürft wird, kommt in die Schweiz. Zwischen 60% und 70%. Wir haben 4 bis 5 große Goldraffinerien, davon 2, 3 in Tessin.
Die schmelzen das dann ein und machen dann die Barren
aus. Genau. Okay. Mhm. Und dann kommt natürlich der Stempel drauf, Schweiz oder Switzerland, und das sind dann die Goldbarren, die dann wieder ausgeführt werden in alle Herrenländer. Interessant ist natürlich die Herkunft dieses Goldes.
Und das gibt natürlich wahrscheinlich oft auch dann Kritik, wo das herkommt, weil das wahrscheinlich oft nicht ganz so sauber, oder?
Es gibt riesengroße Diskussionen. Ich habe vorher erwähnt, diese Abbauländer wie Peru, Bolivien. Ich war selber mal in Bolivien in einer solchen Mine, wo Rohstoffe abgebaut wurden, und das ist furchtbar, so etwas, wenn man so etwas sieht. Also ich rede jetzt nicht von Gefühlen von Klaustrophobie oder so, das ist eng dort drin, aber wie die Leute da arbeiten, zu welchen Löhnen. Und da wird natürlich Gold in den Welthandel reingespiesen. Das Gold, also nicht nur aus diesen Ländern, das führt dann meistens über Plätze wie Dubai, und das geht dann in die Schweiz, oder? Und da ist es natürlich ganz schwierig, die Herkunft dieses Goldes zu verfolgen.
Aber die Schweiz hat natürlich auch einen Ruf bezüglich Neutralität, Stabilität, Diskretion. Also
deshalb sind die Raffinerien auch hier, oder?
Das macht es natürlich auch attraktiv, das hier zu lagern oder zu verkaufen und zu handeln.
Zu handeln, also auch den Zertifizierungsstempel drauf zu tun, oder?
Mhm.
Und es gibt viele Länder, die diese Ein- und Ausfuhren, vor allem als da Russland boykottiert wurde, die diese Ein- und Ausfuhren, vor allem im angelsächsischen Bereich, die schauen diese Statistiken sehr, sehr genau an. Und das führt auch immer wieder zu Fragen.
Und wie funktioniert dieser Goldmarkt genau? Du hast schon so ein paar Mechanismen erklärt. Was heißt das jetzt? Also wenn die Börse jetzt Kapriolen schlägt, ist dann Gold dann wieder doch nicht gut? Oder wenn der Dollar steigt oder fällt, ist es dann wieder gut für den Goldkurs? Oder wie muss ich, was sind da für Mechanismen, die ich als Anleger mitnehmen muss?
Also ein Mechanismus ist sicher, dass eben der Dollar ist natürlich nach wie vor die Weltleitwährung Nummer eins.
Der Trump versucht das gerade abzuschaffen.
Ob ihm das gelingt, sei mal dahingestellt. Ich glaube das eher nicht.
Der Anleihenmarkt und die Aktionäre und die großen Investoren, die legen ihm gerade Zügel an und sagen, vielleicht bist du da ein bisschen zu weit gegangen.
Genau. Also eben die Rohstoffe sind natürlich dann auch an den Dollar gebunden, weil man, das ist dann quasi die internationale Handelswährung für diese Rohstoffe, oder? Und natürlich Gold ist auch, das ist die Feinunze pro Gold, die ist dann, die hat einen Dollarpreis, oder? Und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also die Faustregel ist so immer so ein bisschen, wenn der Dollar sinkt, ist das dann gut für den Goldpreis, oder? Die letzten paar Wochen haben das natürlich schon ein bisschen gezeigt, oder? Die Regel stimmt natürlich nicht immer, oder? Aber das sind so ein bisschen Mechanismen. Du hast vorher schon gesagt, wenn es an den Aktienmärkten crasht oder wenn es Krisen gibt, dann ist es auch gut für den Goldpreis oder wenn es Inflation gibt. Das sind so die Grundregeln, aber auch dort bestätigen die Ausnahmen. Aber ich habe es vorher gesagt und auch du, der richtige Push für den Goldpreis, das kam wirklich von der sehr, sehr starke Nachfrage von den Zentralbanken, vor allem in China.
Und andere Anleger, die jetzt beispielsweise wie wir, also Kleinanleger jetzt in ETFs, in Exchange-Traded Funds investieren, die dann den Goldpreis eben abbilden oder wenn diese Fondsanbieter dann auch wirklich physisches Gold kaufen und damit natürlich auch wieder den Goldpreis erhöhen, das sind natürlich auch Menschen wie du und ich, die den Goldpreis natürlich dann auch erhöhen. Also das ist nicht nur die Schmucknachfrage, wie man immer liest, in Indien oder in China. Oder? Oder gibt es noch andere Gründe?
Das ist so. Also das sind dann nicht die etwas weicheren Faktoren, die den Goldpreis nicht so treiben. Klar, wir haben Indien, Schmuck in Indien spielt traditionell eine große Rolle für die Feste. Das ist sicher auch ein Goldunterstützer. Die Retail-Investoren wie du und ich, die Kleinanleger, ich weiß nicht, ob man dich noch als Kleinanleger bezeichnen
kann. Na klar, dich doch auch, oder?
Logisch. Die sogenannten Kleinanleger, die beeinflussen diesen Goldpreis nicht so stark. Das ist klar. Man muss natürlich auch sagen, dass Gold auch eine gewisse industrielle Komponente drin hat. Das ist nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel oder als eben für Schmuck, sondern Gold wird für gewisse Produkte auch zu industriellen Zwecken benutze. Ich rede jetzt hier auch von der Uhrenindustrie, oder? Das kann man auch als industriell bezeichnen. Ich habe gerade vorher einen Bericht gelesen, dass die Rolex-Uhren, die wirklich einen hohen Goldanteil drin haben, dass sie enorm auch im Wert gestiegen sind in letzter Zeit.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Du bist ja cash.ch Chefredakteur, beschäftigst mit dem Thema Geldanlage schon seit vielen Jahren. Jetzt gehört Gold jetzt in jedes Depot? Oder soll man sich mehr auf Aktien konzentrieren, wenn man kein Goldbug ist? Oder was würdest du raten?
Es ist ja ein bisschen auffällig, dass vielleicht als Vorbemerkung, dass viele Banken promoten Gold ja nicht als Anlagevehikel. Das hat natürlich seinen Grund, oder? Sie verdienen kaum etwas daran. Also wenn man Gold kauft, physisch oder als ETF, da kommen wir vielleicht noch gerade darauf zu sprechen, wenn man das kauft, man behält das dann, oder? Das wird nicht verkauft, nicht verkauft, wieder verkauft und so weiter, oder? Also die Banken haben da keine Kommissionen, wo sie mitverdienen können, das mal vorweg, oder? Soll man Gold kaufen? Das ist schlussendlich eine Ermessensfrage, wenn man daran glaubt, sicher. Wie viel? Man kann sich da vielleicht an den Pensionskassen in der Schweiz orientieren. Die haben so Goldbestände am Gesamtportfolio. Ja, 5% ist so die Faustregel. Es kann auch weniger sein. Das macht man einfach als Wertabsicherung auch, oder?
Jetzt haben wir es immer schon ein bisschen erwähnt. Also wie investiere ich? Klar, ich kann mir jetzt eine Rolex oder eine andere Uhr kaufen, wo viel Gold drin ist. Ich kann Schmuck kaufen, ich kann ETFs kaufen, ich kann Barren, ich kann Münzen kaufen. Sind das so die wichtigsten Formen, wo ich in Gold investieren kann?
Das ist so. Also ich habe am Anfang die Goldfrenesel erwähnt. Das ist sicher so die traditionellste Goldform oder Goldaufbewahrungsform in der Schweiz. Man kann natürlich auch Barren kaufen, kleinere, größere. Und wer schon mal so einen Barren in den Händen gehabt hat oder gehalten hat,
Glänzt das ist schon schön, ne?
Ja, es ist auch schwer. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich hätte da x Kilos Gold schon in den Händen gehabt. Aber es ist schon mal ein bisschen was anderes. Bei der physischen Frage oder bei physischen Thema von Gold stellt sich natürlich immer die Sicherheitsfrage, oder? Will man das zu Hause aufbewahren? Eher nein. Will man das im Garten vergraben und schützen vor Dieben oder weiß ich was? Eher auch nicht. Es gibt natürlich bei Banken Safes, die sind nicht so teuer, wo man das aufbewahren kann. Man kann auch zu Hause Safes haben.
Habe ich mal gelesen, muss man auch wegen der Versicherung achten. Es gibt so Fälle, wo manchmal solche Bankfächer ausgeräumt werden. Dann heißt es oft, ja, für die Versicherung dieses Bankschließfachs sind sie ja selber verantwortlich.
Ja gut, wobei ich würde jetzt mal sagen, die Safes zu Hause sind vielleicht nicht so sicher wie eine Bank.
Stimmt,
oder?
Genau.
Nee, aber die beste Form, glaube ich, Gold anzulegen, ist via ETF, das sind sogenannte Exchange-Traded Funds. Die orientieren sich, am besten ist es auch, wenn diese ETFs, das sind börsengehandelte Indexfonds, wenn diese ETF auch physisch gekoppelt sind ans Gold. Also der Anbieter, der einen ETF anbietet, muss dann physisch auch so viel Gold halten. Das war in der Finanz- und Staatsschuldenkrise 2010 bis 2013 war so ein Riesenthema in der Schweiz. Da hat eine Bank einen ziemlich erfolgreichen ETF lanciert und die platzten aus allen Nähten. Die wussten nicht mehr hin, wohin mit dem Gold, oder? Weil die Nachfrage nach diesen ETF stieg.
Und gibt es noch andere Dinge, auf die ich achten muss?
Ja, zum Beispiel vielleicht Silber. Das ist auch immer eine gestellte Frage. Silber hinkt der Wertentwicklung des Goldes immer ein bisschen hinten nach. Das hat einen Grund. Silber ist viel mehr an die Industrieverarbeitung gebunden als Gold, oder? Das heißt, es wird viel mehr in der Verarbeitung gebraucht. Das heißt, Silber ist viel konjunkturabhängiger und abhängiger von Schwächen der Wirtschaft als Gold. Also Silber, ja, okay, aber man muss das im Hintergrund behalten, dass es konjunkturabhängig ist.
Und wohin das jetzt zum Schluss des Podcasts, wohin geht der Preis des Goldes? Also was sagen so die Strateginnen und Strategen? Ja, ich meine, wir haben eine Riesenrallye jetzt erlebt. Gut, in den letzten Tagen ging es auch wieder ein bisschen runter und dann wieder nach oben mit dem Gold. Aber was werden da so für Preisziele genannt?
Ja, also die Preisziele von Experten, also die mussten ja in der letzten Zeit auch immer nachjustieren, also ihre Preise immer wieder hören, weil sie die alten nicht mehr stimmten. Also die haben sich eigentlich auch verschätzt, oder? Jetzt noch im großen Stil Gold kaufen, wenn man denkt, dass die Krisen in der Welt weitergehen, dann kann man sicher Gold investieren, glaube ich. Ich war letzte Woche in Frankfurt an einem Kongress, dort hat Axel Weber geredet, der ehemalige Verwaltungsratspräsident der UBS und auch ehemaliger Bundesbankchef. Er hat gesagt, der Handelskonflikt wird sich vertiefen. Also die Chinesen werden sich noch mehr von US-Staatsanleihen Dollar trennen.
Und noch mehr Gold kaufen.
Und noch mehr Gold kaufen. Und das betrifft natürlich auch andere Länder, das heißt europäische Länder, asiatische Länder. Wenn die in den Zollkonflikt kommen, die werden auch US-Staatsanleihen und Dollar auf den Markt werfen und Gold kaufen. Also das gibt dem Gold natürlich eine ziemlich große Unterstützung, wenn das passiert in den nächsten Jahren, oder? Ob es passiert, es ist Geopolitik. Wenn man Trump kennt, würde man schon sagen, dass das der Fall sein wird.
Daniel, das war sehr spannend. Hab viel gelernt über Gold, was man lassen sollte und was man vielleicht doch besser dann investieren sollte. Vielen Dank für die Infos, das war sehr interessant. Habt ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Daniel. Ciao.
Immer gerne. Ciao.